Einen recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass zu diesem spannenden Thema Angst vor dem Klimawandel so viele Leute wieder in den Kepler-Salon gekommen sind. Herzlich willkommen. Dann möchte ich gleich unseren Gast begrüßen, Dr. Gernot Patzelt. Er kommt von der Uni Innsbruck. Er ist Hochgebirgsforscher, Gletscherforscher, ein Glaziologe, wie das in der Fremdsprache heißt, und Klimageschichtsforschung ist auch ein Gebiet von ihm. Er ist Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat viele mehr Projekte mitgestaltet, mitgeforscht. Das Weitere finden Sie alles in diesem Programmheft. Ja, Klimawandel betrifft uns alle und das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und sollen wir jetzt Angst davor haben? Wie wird es weitergehen? Wir werden heute Abend wieder ein Stück mehr hören und eine andere Sichtweise. Montag war ein konträrer Klimaforscher zu Gast hier. Wir werden sehen, was wir heute hören. Bitte schön. Dankeschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüße Sie zu diesem Abend. Das wird so ausfallen, dass ich jetzt etwa eine halbe Stunde lang mit dir versuche, meine Ausführungen konkret zu machen, sodass man nicht mehr streiten kann. Macht darüber, nicht wahr? Und dann anschließend eine Stunde, so ist es vorgesehen, für Diskussion und Aussprache zur Verfügung stehe. Ich weiß, dass dieses Thema, das wir heute besprechen, ein heißes Thema ist, nicht wahr? Und dass hier divergierende Auffassungen gibt. Meine Auffassung ist die, die da oben schon steht, nicht? Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Klimawandel. Und um das zu veranschaulichen, wollen wir gleich mit Bildern anfangen. Ja, zwei oder drei sitzen da vielleicht ungünstig, aber vielleicht kann man sich da arrangieren.
Ich möchte noch erwähnen, Sie dürfen, wenn etwas unklar ist, dürfen Sie gleich eine Frage stellen. Aber bitte zeigen Sie auf, damit wir Sie mit einem Mikro versorgen können. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und damit die Qualität gut ist, benötigen wir ein Mikrofon. Also bitte, die zwei Assistenten stehen bereit und bitte warten Sie auf das Mikro, dass das eben gut funktioniert. Also kurze Fragen, wenn etwas nicht klar ist, jetzt zur Diskussion und weitere Fragen anschließend.
Ja, das ist gut. Also, wir fangen mit diesem Bild an. Das ist eine Ausstellung im Naturhistorischen Museum in Wien gewesen, mit diesem Plakat und dem Thema, das da draufsteht. Treibhauseffekt und Ozonloch. Diese Ausstellung, vielleicht war der eine oder andere, kann sich daran erinnern und war dort. Wenn nicht, darf ich nur kurz sagen, diese Ausstellung war im Naturhistorischen Museum aufgebaut und war fachlich und thematisch und optisch perfekt organisiert, gut gemacht, architektonisch sehr ausgezeichnet gemacht. Ich habe die Ausstellung angesehen. Und im Anschluss daran, im Foyer dieses düsteren Naturhistorischen Museums, Sie kennen das vermutlich, diese große Kuppel da, heute eher bedrückend und nicht mehr ganz den heutigen Vorstellungen von Museumspräsentation entsprechend, aber das ist dort so historisch entwickelt. Und da steht in dem Foyer eine Gruppe von Schülerinnen, so 16, 17 Jahre alt, mit ihrer Lehrerin, die gerade eine Führung gehabt haben durch diese Ausstellung. Fast alle Schüler von Wien wurden, glaube ich, dort durchgetrieben. Das war eine sehr attraktive Ausstellung. Und ich beobachte diese Gruppe von Mädchen, die um ihre Lehrerin herumstehen und ganz bedrückt sind eigentlich nach dieser Vorstellung. Und drei davon haben sogar Tränen in den Augen gehabt und geschluchzt und geweint mit dem einen gesagt, was sollen wir denn tun? Haben wir überhaupt noch ein Recht zu leben? War eine Frage einer Schülerin an die Lehrerin. Da ist mir kalt über den Rücken runtergelaufen. Wenn Schüler aufgrund einer Aufstellung zu solcher Auffassung kommen, dann ist was verkehrt. Meines Erachtens war diese Thematik, die dort aufgezeigt worden ist, theatralisch so aufgebaut, dass die Schüler so reagieren mussten. Und ich halte das für eine ausgesprochen falsche Vorgangsweise. Denn das ist nicht gerechtfertigt. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mich verstärkt mit klimageschichtlichen Fragen beschäftigt und begonnen, auch in Vorträgen dieser Art wie heute, mich durch die Lande zu schlagen. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich heute so ein bisschen manchmal den Jargon eines Jahrmarktpredigers mit mir führe. Das war der Anfang meiner kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Treibhauseffekt oder, wie das Thema heute heißt, Angst vor dem Klimawandel, Fragezeichen. Haben wir wirklich Angst zu haben vor dem Klimawandel? Ich möchte in den folgenden kurzen Ausführungen aufführen, was die Klimageschichte dazu zu sagen hat. Ich selbst beschäftige mich seit 40 Jahren mit diesem Thema, hauptsächlich an den Gletschern, weil die Gletscher eine sehr gute Information liefern über vergangene klimatische Verhältnisse. Und aus dieser Sicht heraus möchte ich heute meine Ausführungen hier anführen. Als erstes ein Diagramm der Temperaturentwicklung, wie sie aus den Temperaturmessungen der Stationen im alpinen Bereich fassbar sind. Im unteren Diagramm, im unteren Teil, in dem kürzeren Teil sehen wir die Temperaturentwicklung der Bergstationen. Die Bergstationen, das ist der Sonnblick, die Zugspitze, Sentis, Obergurgl manchmal dabei, also solche Stationen in einer Höhenlage, wo durch Verbauungsmaßnahmen keine Veränderungen erfolgt sind. Die sind mit Sicherheit die besten Informationen, Temperaturinformationen. Herunten in den Städten, die gewachsen sind in der Zeit, sind die Temperaturen alle irgendwie durch den Stadteffekt verfälscht, also zu warm. Das wird zwar herauskorrigiert, aber nicht immer ganz korrekt ist das möglich. Deswegen sind die Bergstationen die wichtigsten Informationen. Leider gibt es an Bergstationen nur Informationen seit etwa 1860, 63 hat man in der Schweiz begonnen, 1886 am Sonnblick mit den Beobachtungen, aber das sind jedenfalls die besten Beobachtungen. Wir sehen an der unteren Kurve, dass der erste Teil dieser Kurve, also die dünnen Teile dieser sind die Jahreswerte und dann ist das gemittelt über 10 Jahre und das ist mit Farbe unterlegt. Der erste Teil dieser Kurve zeigt nach unten, ist blau gehalten, da war es kühler als gegenwärtig. Zwischen 1890 und 1920 etwa war es kälter als gegenwärtig. Dann steigt die Temperatur um 1950 erreicht sie einen ersten Höhepunkt und dann fällt wieder 25 Jahre die Temperatur bis 1980 und seit 1980 steigt sie stetig an. Und dieser Temperaturanstieg seit 1980 mit dem wärmsten Jahr 2003, das ist da das drittletzte hier eingetragen, auf dieser, das wärmste seit überhaupt gemessen wird, war 2003. Und das hat dann zu den, oder diese ganze Entwicklung hat zu den Aufregungen geführt, die uns bis heute beschäftigt. Der Temperaturanstieg seit 1980 geht parallel mit dem CO2-Zunahme, die von mehreren Stationen weltweit gemessen wird und seit 1980, also seit knapp 30 Jahren geht das parallel. Aber diese CO2-Zunahme, die als Ursache für die Erwärmung angesehen wird, die beginnt schon um die Jahrhundertwende, um 1900 herum. Und wir sehen aus der Temperaturentwicklung dieser Zeit, dass es Anstiege gegeben hat, aber dass es auch in der Zeit der stärksten CO2-Zunahme zwischen 1950 und 1980, in diesen 30 Jahren, eine Temperaturabnahme gegeben hat. Also die CO2-Zunahme stimmt nicht überein mit der Temperaturentwicklung. Das wollen wir festhalten und aus diesem Diagramm lernen. Wir sehen dann noch aus den längeren Temperaturreihen, die da bis 1760 zurückgehen, dass es um 1800 herum eine Phase gegeben hat, in der es ähnlich warm war wie in der Gegenwart. Auch das ist interessant festzuhalten. Es hat also in der jüngsten Vergangenheit mehrfach solche Warmphasen gegeben. Hier sind sie durch die Temperaturmessungen eben gerade noch erfasst. Es ist möglich, dass diese älteren Temperaturen etwas zu hoch veranschlagt sind. Da gibt es eine fachliche Diskussion, ob man da noch eine Korrektur anbringen muss. Aber Tatsache ist, dass um 1800 ähnlich warm war wie um 1950 und um 1980. Das wollen wir mal festhalten. Es entspricht jedenfalls nicht dem stetigen CO2-Zunahme, der seit 1900 ungefähr immer stetig angestiegen ist. Wenn wir weiter in die Vergangenheit zurückgehen wollen, wo es keine Temperaturmessungen gibt, dann geben uns die Gletscher eine zuverlässige und gute Information über die Klimaverhältnisse. Gletscher sind eigentlich Klimaerzeugnisse, denn sowohl der Niederschlag in fester Form, in Form von Schnee, als auch die Temperatur sind entscheidend, ob ein Gletscher entstehen kann. Man muss hoch genug hinaufgehen, wo die Temperatur dann ein Niveau erreicht, dass der Schnee nicht mehr abschmilzt, und dann entstehen Gletscher. Das ist also Gletscher sind tatsächlich ein Ergebnis des Klimas in den Höhenlagen. Und daher sind die Gletscher auch sehr, und die Veränderungen an den Gletschern sehr wichtige Informationen für die Veränderungen des Klimas. Hier haben wir ein Bild vom Gepatschferner. Wir wollen uns an drei Gletschern informieren, stichprobenartig. Ein Bild vom Gepatschferner im Herbst 1856 aufgenommen. Das war kurz nachdem die Gletscher ganz allgemein im Alpenraum einen Maximalstand erreicht haben. Der Gepatschferner ist deswegen so besonders wichtig, weil der ist bis in die Waldregion heruntergefahren und hat dabei Bäume erreicht, beziehungsweise auch Bäume eingearbeitet, umgefahren. Man sieht da zwischen den zwei Gletschertoren eine Baumgruppe stehen, die ist eingezeichnet. Diese Bäume stehen heute noch. Der Gletscher hat sie an der Bergseite gerade die Rinde abgeschabt, aber die talseitigen Bäume sind stehen geblieben und die sind weiter gewachsen, nachdem der Gletscher dann wieder zurückgegangen ist. So dass wir hier mit Hilfe der Bäume über das Gletscherverhalten sehr gute Auskunft geben können. Hier sehen wir das Bild, wie das Gletschervorfeld, so nennt man das Gelände vor dem Gletscherzunge, heute aussieht. Der Gletscher ist weit zurückgeschmolzen, seine ehemalige Ausdehnung ist aber gut erkennbar, links an der Moräne und dann an einer unteren Baumgrenze. Sie sehen das ganz deutlich, da ist bis dorthin hat der Gletscher gereicht und ist noch weit ins Tal hinaus vorgestoßen. Da ist also erkennbar, wie stark die Veränderungen an den Gletschern sind, und diese Veränderungen sind natürlich von Temperaturentwicklung abhängig. Der Gletscherrückgang der Jetztzeit ist ganz eindeutig mit der steigenden Temperatur korreliert. Also das ist eindeutig und da braucht man nicht mehr zu diskutieren. Nun ist in den Moränen dieses Gletschers, sind, wie gesagt, aus der Waldregion, in der er hineingefahren ist, Baumstämme angearbeitet. Das ist mein Kollege, Herr Nicolussi aus Innsbruck, der diese Baumstämme mit Hilfe der Jahring-Analyse, wenn die Bäume gut erhalten sind, kann man dort die Jahringe abzählen und mit der Jahring-Analyse oft einmal aufs Jahr genau sagen kann, wann dieser Baum vom Gletscher umgefahren worden ist. Das ist so ein Beispiel. Hier ist er gerade beim Abschneiden von zwei solchen Proben, die dann im Labor ausgewertet werden. Hier ist ein solcher Baumstamm, ein römerzeitlicher Baumstamm. Wir sehen, wie gut erhalten der ist, frisch im Holz, noch die Rinde noch drauf und die Scheibe, die man abgeschnitten hat, noch den Harzgeriff der Zirbe drauf gehabt. Nicht? Und die Jahrring-Analyse zeigt, er ist 53 nach Christus zu wachsen begonnen und 328 nach Christus vom Gletscher umgefahren worden. Nicht so genau kann man das hier tun. Ein zweites Beispiel ist hier auch im Gepatschferner. Dieser Baumstamm, ebenfalls noch mit Rinde, vollkommen frisch erhalten, mit dem Harzgeruch der Zirbe dran, ist im Frühsommer 1626 vor Christus vom Gletscher umgefahren worden. Das ist deshalb interessant, weil genau in derselben Zeit, jetzt machen wir einen kurzen Ausflug, das ist auch ganz interessant, dass man es nicht nur an den Gletschern daher, also in genau in dieser Zeit ist der Santorin-Vulkan ausgebrochen, in Terra, nicht wahr? Und das hat, das weiß man, dass solche großen Vulkanausbrüche eine Abkühlung zur Folge haben. Das kennt man schon aus der historischen Zeit, der Tambora-Ausbruch zum Beispiel, einen Gletschervorstoß initiiert oder verstärkt. Und genau dasselbe ist damals erfolgt zum Ausbruch des Santorin-Vulkans, hier der Gletscher vorgestoßen und den Baum umgefahren. Also Sie sehen, es gibt da schon Verbindungsmöglichkeiten und das macht die Sache ja ganz besonders spannend. Dazu haben wir jetzt nicht die Zeit, sondern wollen zusammenfassen, was wir im Gepatschferner herausbekommen haben. Da sehen Sie die Zunge, die jetzt stark zurückschmilzt und noch viel kleiner geworden ist in den letzten paar Jahren und schwarz angeschrieben die Baumstämme, die man datieren konnte und das sind jeweils Zeiten vom Baumwachstum. Sie sehen ganz oben 2 vor Christus bis 336 nach Christus, dann die römerzeitlichen Bäume da oben gestanden. Und zwar nicht nur ein einzelner, sondern eine ganze Serie, sondern man sagen, dass Wald gestanden ist, nicht ein Baum. Und dann sehen Sie hier 1800 bis 1626 vor Christus in dieser mittleren Lage und dann da weiter drüben 6800 bis 1600 vor Christus. Also das sind Zeiten, in denen Wald und Bäume da gewachsen sind und der Gletscher deutlich kleiner war als heute. Denn heute, unter den heutigen Bedingungen, mit der Gletscherausdehnung, wächst in dieser Höhenlage kein Baum. Sondern die obersten Bäume, die kommen da etwa 50 Meter, kommen die ersten Jungbäume auf, die in den letzten 50 Jahren mit der Erwärmung des Klimas deutlich höher gestiegen sind, aber noch lange nicht diese Höhe erreicht haben, wie sie früher waren. Das ist der Gepatschferner. Gehen wir zum Tscherwer Gletscher. Das ist in der Schweiz, im Engadin, da. Gipfel da hinten ist der Piz Bernina mit dem Bianco-Grat, eine schöne Alpin-Eistour und der Tscherwer-Gletscher hier mit seinen Moränen. Der hat um etwa 1885 noch bis hier heruntergereicht. Ich darf hergehen. Ja, danke. Bis hier zu diesen Moränen gereicht. Das kann man noch gut sehen. Seit 1885 ist er stark zurückgeschmolzen und im Zuge dieses Gletscherrückgehens oder Rückschmelzens sind eine ganze Reihe von Baumstämmen ausgeapert, die dort gewachsen sind. In einem Gelände, das heute jetzt gerade eisfrei wird, sind Baumstämme und zwar in großer Zahl. Nicht nur einzelne, sondern etwa analysierbar waren etwa 37 solche Baumstämme. Hier ist einer unter großen Felsblöcken liegend, vom Gletscherbach gerade freigespült worden. Einen anderen, diesen da, den habe ich selbst ausgegraben, der ist 2007 ausgeapert, also unterm Eis herausgekommen. Im Jahre 2007, man sieht, dass da frische Schutt liegt noch drauf und da ist es ein Fetzen von diesem Rest eines Baumstammes zu sehen gewesen. Wir haben ausgegraben, weiter drinnen war noch gut erhalten und konnte jahringmäßig analysiert werden. Also das ist auf diese Art und Weise gut fassbar. Wir sehen daraus, es ist einmal Wald gewachsen in einem Gelände, das jetzt gerade eisfrei wird. Und gehen wir als drittes Beispiel zur Pasterze, unserem größten alpinen Gletscher, der auch wie alle anderen stark zurückschmilzt. Das ist schon ein historisches Bild, etwa 15 Jahre alt. Nicht? Ich nehme es deswegen, weil man sieht die große flache Gletscherzunge, die da vom Johannesberg herunterkommt und unten dieses flache, vom Schmelzwasser überströmte Schuttbecken eigentlich. Eine Alluvion nennt man das. Und wenn der Gletscher Hochwasser hat, oder wenn das Schmelzwasser anfällt und der Bach Hochwasser hat, dann schiebt er unter dem Eis Baumstämme heraus. Das ist ein solcher Baumstamm, drei Meter lang, noch den Wurzelansatz, eine Zirbe aus einem Gelände, unter dem Eis herausgespült, das heute noch eisbedeckt ist. Dieser Baumstamm ließe sich ebenfalls gut datieren. Er ist 9000 vor heute oder 7000 vor Christus gewachsen in einem Gelände, das noch vom Eis bedeckt ist. Aber nicht nur Baumstämme, sondern auch Torfreste bringt er jetzt noch alljährlich heraus. Da sehen wir unter dem Eis ein Torfpaket herausgespült, rechts die gut zugerundeten Steine, wie sie der Gletscherbach bringt, und dann Reste von Torfablagerungen, die manchmal zugerundet sind, so wie die Steine, manchmal aufgeschlitzt, aber jedenfalls Zeichen dafür, dass das Gelände, das jetzt von der Gletscherzunge eisbedeckt wird, ehemals eisfrei war, wo Torfwachstum, Baumwachstum, Waldentwicklung möglich war. Wenn man fragt, wo ist denn das, dann kann man das ungefähr abschätzen, denn man kennt die Eismächtigkeit und die Form des Gletscherbettes ganz gut, wenn man die Eismächtigkeit dort genau untersucht hat. Etwa in der Bildmitte, dort ist eine unter dem Eis eine Verflachung, eine Flachform, die von beiden Seiten nicht von Lawinen erreicht wird, sodass man annehmen kann, dort kann hochstämmiger Wald aufgekommen sein. Das liegt 2200 Meter hoch, absolut gesehen, und es müsste zu diesem Zweck noch 120 bis 150 Meter Eis abschmelzen, damit dieses Gelände eisfrei wird, und dem früher mal Bäume gestanden sind. Das sind also Belege dafür, dass es schon ein Klima gegeben hat für uns, in dem es ganz eindeutig wärmer war, in dem die Waldgrenze höher hinaufgegangen ist. Die Gletscher haben das konserviert. Aber nicht nur die Gletscher, sondern auch Moore können solche Dinge konservieren. Und ich möchte ein Beispiel nur zeigen, dass man außerhalb von Gletschern auch solche Informationen bekommen kann. Das ist Reuen im obersten Finchgau gelegen, eine alte Schafschweige. Das Schweige war früher ein Hof, ein Bauernhof, der nur Rinderzucht oder Schafzucht betreiben konnte und zu hoch lag, um Getreidebau zu betreiben. Liegt fast 2000 Meter hoch, war eine Schafschweige, die man gut urkundlich kennt, und hat dieses Gelände da genutzt, das im Hintergrund aufsteigt. Die Bauern früher waren sehr radikal mit dem Wald. Auf der Sonnenseite hat man ihn radikal flächenhaft abgeholzt, auf der Schattseite hat man ihn stehen lassen und zur Holzversorgung, die notwendig war, verwendet. Nun, diese Böden sind Grenzertragsböden selbstverständlich, und man hat begonnen, gerade hier im Finchgau großflächig auch wieder aufzuforsten. Und die grünen Flächen, die Sie da sehen, sind Aufforstungsflächen, die nach dem Zweiten Weltkrieg um 1950 begonnen wurden und ganz erfolgreich waren, bis zu einer bestimmten Höhenlage. Und achten wir darauf, ganz rechts, da geht das immer höher hinauf und dann werden die Bäumchen immer kleiner. Und ab einer gewissen Höhe, und die ist auf 2300 Meter, nützt die Aufforstung nichts mehr. Da geht nichts mehr, da gehen die wieder ein, nicht wahr? Weil die Vegetationsperiode zu kurz ist, zu kalt ist, also da geht das nicht. Jetzt in diesem Fall haben wir aber da oben, darf ich noch einmal bitten, da oben eine Verflachung, da oben, das liegt 2460 Meter hoch, und in diesem Gelände sind eine ganze Reihe von Baumstämmen, hochstämmigen Zirben ausgeapert. Die konnten auch jahrchronologisch datiert werden. Das Datum steht da 5300 vor Christus etwa. Ein zweiter Stamm war deutlich jünger, 2925 vor Christus ist er da umgewachsen, ins Moor hineingefallen. Die obere Fläche ist abgefault, das, was im Moor stecken geblieben ist, ist noch ganz frisch und gut erhalten. Auf diese Art und Weise konnte man die ehemalige Baumwachstum in dieser Höhenlage von 2400 Meter, wo heute mit Sicherheit kein Baum aufkommt, nicht feststellen. Also klimatisch gesehen mit Sicherheit wärmere Verhältnisse anzeigt. Diese Frage des ehemaligen Waldes ist noch nicht ausdiskutiert. Mir persönlich geht das so, jeden Sommer, wenn ich irgendwo hinaufgehe, finde ich noch einmal einen Drum, noch ein Stück höher, nicht wahr? Im letzten Sommer habe ich einen Baumstamm in Kaunertal gefunden, auf 2450 Meter Höhe, und das war auch nur ein Zufall. Also man bekommt, man muss hartnäckig sein, man muss immer wieder hingehen, und man bekommt dann Informationen über solche Klimafragen, wenn man hartnäckig genug ist und die Zeit nicht scheut, das über 40 Jahre lang zu betreiben, nicht wahr? Wichtig ist aber auch folgende Feststellung. Diese Waldsituation hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Und das will ich mit einem Bildpaar demonstrieren. Hier ist eine Zeichnung, eine Geländezeichnung von Friedrich Simoni. Den kennen Sie vermutlich vom Dachstein her. Sein Hauptgebiet war der Dachstein und über 40 Jahre hat er den Hallstätter Gletscher beobachtet und hat ein umfangreiches Werk über den Dachstein geschrieben mit absolut spitzen Beobachtungen, die heute so wertvoll sind, weil sie aus einer Zeit stammen, von der man sonst keine Information hat. Simone ist aber weit herumgereist und hat unter anderem auch dieses Bild genommen. Ein Blick ins Fentertal. Rechts die Wildspitze, links der Nöderkogel. Man sieht die starke Vergletscherung. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist den Wald, der hier aufgelöst ist in schmale Streifen, die nicht von Lawinen erreicht werden und zwischenstark aufgelöst. Und vom gleichen Standpunkt, den kann man aufsuchen, schaut das heute so aus. Die Waldsituation hat sich durch die Klimaerwärmung, durch die besseren klimatischen Bedingungen ganz entscheidend gebessert. Es gibt natürlich seit 1880 auch entsprechend die Maßnahmen von der Forstwirtschaft durch Aufforstung, die ganz gezielt dann gerade an neuralgischen Punkten gemacht wird. Aber es hat diese Bestrebungen der Wiederaufforstung haben die klimatischen Bedingungen ganz stark unterstützt. Indem durch die wärmeren Verhältnisse in den tieferen Lagen das Waldkleid sich verfestigt und verdichtet hat und die Waldgrenze höher gestiegen ist. Achten Sie darauf, vielleicht ganz links diese Waldsituation, und ich gehe noch einmal das Bild zurück und schauen Sie, da ganz links dieser Bergkopf, da ist die Waldgrenze um 100 Meter angestiegen in der Zeit. Und das ist deswegen wertvoll, weil in diesem Gebiet es kaum eine Nutzung gegeben hat. Weder Weide noch forstwirtschaftliche Nutzung. Das ist eine natürliche Entwicklung, wo der Mensch kaum eingegriffen hat. Sie sehen daraus, dass diese Erwärmung nicht nur nachteilig ist, sondern dass sie gerade in der Forstwirtschaft einen sehr wesentlichen Faktor spielt. Und die Stabilisierung des Waldkleides in den Höhenlagen ist eine ganz wesentliche Voraussetzung überhaupt, dass man in den Höhenlagen weiterhin Fremdenverkehr betreiben kann. Wir sollten nur darauf achten, dass hier nach Fendt hinein eine vielbefahrene Touristenstraße hineingeht, die ohne diese stabilisierten Wald Entwicklung den halben Winter gesperrt sein müsste, nicht wegen der Lawinengefahr. Also so gesehen sollte man auch das berücksichtigen. Wir fassen zusammen, das ist also eine Zusammenfassung von stichprobenartig, von dem stichprobenartigen Darstellung der Verhältnisse. Da haben wir ganz unten die Zeit, links 11.000 vor Christus, rechts 2008 die Gegenwart, Christi Geburt sehen Sie in der zweiten Spalte, dann blau gehalten die Gletscherausdehnung, alles was wir über die Gletscher wissen. Die Pfeile nach unten zeigen an, wo die Gletscher groß gewesen sind, große Gletscherstände zu verzeichnen waren. Das ist vor allen Dingen in der Neuzeit, 1850, 1600, Hochmittelalter bis 1300, 1350. Da sind große Gletscherstände nachweisbar. Da hat es also klimatisch schon zu diesen Gletscherständen gereicht. Und je weiter wir zurückgehen in die Vergangenheit, desto seltener werden diese Gletschervorstöße und desto häufiger und länger werden die Periode, in denen man nachweisen kann, dass die Gletscher kleiner waren als heute. Und damit das Klima wärmer war als gegenwärtig. Und das wird unterstützt durch die mittlere grünen Balken, die die Wald- und Baumgrenze anzeigen, die höher lag als gegenwärtig. Sie sehen diese Perioden, wo das höher hinaufgegangen ist als gegenwärtig, so wie ich es vorhin gerade im Bild dargestellt habe. Und aus dieser Entwicklung kann man die Temperatur abschätzen und ableiten. Und das ist im obersten Diagramm erfolgt. Und alles, was in diesem Temperaturabschätzungsdiagramm rot gehalten ist, war wärmer als heute. Und wenn man das zusammenzählt, sind das über 66 oder 65, über 65% der letzten 10.000 Jahre war wärmer als heute. Das, was wir heute erleben, heute haben, dieser Temperaturanstieg, ist durchaus im normalen Schwankungsbereich und hat noch bei weitem nicht das Ausmaß erreicht, wie die wärmsten Verhältnisse in der Nacheiszeit. Und diese wärmsten Verhältnisse der Nacheiszeit waren keine Katastrophenverhältnisse, sondern eher, man muss das, kann das dazu sagen, eher Zeiten, in denen es im alpinen Bereich zumindest sehr günstig war für die Besiedlung. Das weiß man zum Beispiel aus der Römerzeit, das ist der letzte rote Zapfen da hier, da weiß man, dass hier die Besiedlung des alpinen Raumes bis hoch hinaufgegangen ist, zum Beispiel aus dem Dachsteingebiet, wo die ANISA, das ist eine Organisation von Haus, seit vielen Jahren eine sehr eindrucksvolle Untersuchungsserie hat. Dort weiß man, dass in der Römerzeit das Dachsteinplateau sehr intensiv almwirtschaftlich genutzt war und viele andere Dinge Zeiten ebenfalls. Die Römerzeit als Warmzeit haben wir schon erwähnt und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann kommen wir da hier in die lang andauernden Warmperioden, in denen die Waldgrenze, die Bäume höher hinaufgestiegen sind, als sie gegenwärtig unter den gegenwärtigen klimatischen Bedingungen das tun. Das ist also, bitte?
Moment. Das ist die Klimatabelle von den österreichischen Alpen.
Wie meinen Sie, das habe ich jetzt
ja, nicht gesagt. Wir, von welchem Gebiet ist das?
Österreichische Alpen. Ich kann dazu sagen, dass wir das auch mit den Schweizer Kollegen immer also vergleichen und dass da weitgehende Übereinstimmung gibt. Nur in manchen Fällen haben die Schweizer Gletscher, der Unterargletscher zum Beispiel, ist ein sehr träger Gletscher, der hat eine bisschen verzögerte Reaktionszeit. Und kleinere Gletscher reagieren schneller darauf. Also da gibt es kleine Differenzen. Aber im Wesentlichen gesehen stimmen wir mit den Schweizer Ergebnissen gut überein.
Hier ist auch noch eine Frage.
Ich sehe ganz rechts Mittelalter,
ja,
dass es relativ kühler war als heute.
Ja.
Wie ist es zu erklären, dass dann gerade im Hochmittelalter 1400, 1500 die Goldbergwerke, Goldzechkupfer, ja, etc. so weit hinaufgehen konnten?
Ja. Achten Sie darauf, um 1000 herum und knapp davor war es so warm, zumindest so warm wie heute, vielleicht sogar etwas wärmer, das ist gebietsweise unterschiedlich. Wenn Sie schauen, Mittelalter in der Mitte beim Einser, das ist 1000 nach Christus und dann hinaufgehen, um 1000 und ein bisschen davor, 200 Jahre davor, war es wärmer oder so warm wie heute. Und nach 1000, 1200 und dann um 1300 geht es herunter auf ein Niveau wie um 1850. Und das ist gut belegt. Und der Bergbau, der um 1400 eine Blütezeit in den Tauern überhaupt, Silberbergbau in den Tiroler Alpen, der Goldbergbau im Rathausberg oder in den Salzburger Alpengebieten, der hat auf diese Veränderungen in den Gletschern keine Rücksicht genommen. Der Goldbergbau ist zwischen den Gletschern und zum Teil durch den Gletscher durch in den Felsen gefahren und hat, es gibt den Nachweis von Stollen, wo man das, ein Unterbau, Unterbau heißt ein Stollen zum Wasser ableiten, den möglichst tief unten, den hat man von außen durch den Gletscher etwa 60 Meter durchs Eis gefahren, ist im Felsen gekommen, hat dann einen Stollen hineingebaut. Es ist das kein Beweis dafür, dass der Gletscher damals weg war. Also der Goldbergbau, überhaupt der Bergbau und der Goldbergbau ganz im Besonderen, hat auf diese Klimaentwicklung keine Rücksicht genommen. Ist auch verständlich. Wenn einer
Gold will,
dann spielt das Eis keine Rolle. Ja, aber so ungefähr. Natürlich ist es schon so, dass sagen wir, im 17. Jahrhundert, wo der Goldbergbau dann endgültig eingegangen ist, da hat die schlechten klimatischen Verhältnisse den Bergbauleuten schon Schwierigkeiten gemacht. Die sind oft einmal zum Stollen nicht dazugekommen oder so, solche Dinge. Also das ist schon klar. Aber verhindert hat das Klima oder der Gletscher den Bergbau nicht. Sonst noch eine Frage? Dann wollen wir vielleicht noch ganz kurz, weil das angesprochen worden ist, in andere Gebiete außerhalb der Alpen gehen. Mit 2 Bildern nach Grönland und mit 3 Bildern in die Antarktis. Ein Bild von Grönland, da war ich nur hobbymäßig. Also habe dort nicht selbst gearbeitet. Das zeigt einen dieser großen Auslassgletscher, wo das grönländische Inland da ist, abfließt zum Meer hinunter. Und diese grönländischen Gletscher haben in den letzten Jahren an Fläche und Masse durchaus verloren im Süden. Im Norden eben nicht in dem Ausmaß. Aber im grönländischen Inlandeis hat man bis an den Felsuntergrund hinuntergebohrt und konnte dort über 300.000 Jahre Eisschichten feststellen. Das ist der oberste Abschnitt davon, der 10.000 oder 11.000 vor heute beginnt. Und da sieht man anhand der O8, also Sauerstoffisotopenanalyse, die man als Temperaturannäherung verwenden kann, die entsprechend Kurven von 2 Eisbohrkernen, North Grip und Grip. Nehmen wir die untere, die wird als die bessere angesehen, dann sehen wir, dass diese Temperatur ansteigt, ganz schnell und vor 10.000 Jahren etwa ein Niveau erreicht, das dem Durchschnitt der letzten 10.000 Jahre entspricht. Dann steigt die Temperatur deutlich über dieses Niveau hinaus und sinkt allmählich ab 4.000 wieder unter diese ominöse Linie und zeigt dann, wo der schwarze Pfeil ganz links zeigt, die kälteste Periode in der Neuzeit, um 1600 bis 1850 und das Ansteigen. Aber das Ansteigen der Temperatur, das bei weitem nicht die Maximalwerte erreicht, wie sie etwa vor 8000 Jahren geherrscht haben. Es gibt dann noch eine Abkühlungsphase mit dem schwarzen Pfeil, den wir in den Alpen bis jetzt nicht gut nachweisen konnten. Ich nehme an, nur deshalb, weil die Zeit zu kurz war, dass die Gletscher da anständig reagiert haben. Die Gletscher brauchen eine gewisse Zeit, um die Masse aufzubauen und dann einen Vorstoß zu machen. Das braucht eine Größenordnung von 200, 300 Jahren. Und diese Klimatemperaturverschlechterung, die hat nur 150 Jahre angedauert. Wenn vorher die Gletscher ganz verschwunden oder klein waren, war das wahrscheinlich zu kurz. Das ist aber eine Erklärungsmöglichkeit, die noch nicht ganz gesichert ist. Aber wichtig ist, dass auch in diesem Diagramm etwa 80% der letzten 10.000 Jahre wärmer waren als gegenwärtig. Und gehen wir noch mal rasch in die Antarktis. Da war ich auch 5-mal und war mit diesem Thema beschäftigt. Mit Hilfe des Deutschen Polarforschungsinstitutes, mit dem Sitz in Bremerhaven, die mich da engagiert haben. Das ist ein Bild von einem Nunatak, so heißt das mit dem grönländischen Ausdruck, Eskimo-Sprache. Ein Inselberg, der aus dem Eis herausschaut. So ähnlich könnte der Tschirgang, deswegen nehme ich das Bild immer so gern, Tschirgand ist es ein Inselberg, von dem man nachweisen kann, dass der aus dem Eis herausgeschaut hat, so als Insel. 50 Meter unterhalb vom Gipfel findet man die kristallinen Geschiebe und der Gipfel muss herausgeschaut. So ähnlich kann das ausgeschaut haben. Nicht? Bei uns in den Alpen, dort herrscht noch volle Eiszeit. Nicht? Das wollen wir festhalten. Und wir wollen auch Folgendes festhalten. Man kann dort ehemalige Gletscherausdehnung auch datierungsmäßig festhalten. Aber Sie werden selber fragen, datieren kann man mit Radiokarbon, da braucht man organisches Material. Dort wächst aber nichts. Nicht einmal Flechten gescheit, nicht wahr? Aber was passiert? Es gibt dort Brutplätze von Schneesturmvögeln, das sind diese da. Nicht, sind doch sehr hübsch. Nicht? Sie sind Vögel etwa so groß wie die Tauben, bisschen größer. und sind zum Brüten am Felsgelände angewiesen. Die Pinguine brüten ihre Eier auf den Pfoten aus, nicht? Die brauchen keinen Fels, aber diese Vögel brauchen Fels. Und die kommen da 400 Kilometer von der Küste entfernt, kommen um solche Felsen, Berge heraus, und da haben diese Vögel ihre Brutplätze angelegt. Müssen Sie sich vorstellen, das ist jetzt noch einmal eine Abschweifung, aber wenn da, die legen ein Ei und füttern dann zu zweit einen Jungvogel auf, bis er Flügge wird. Und fliegen jeden Tag 400 Kilometer zum offenen Meer, holen dort einen Kopf voll Futter und fliegen wieder 400 Kilometer zurück, um deinen Jungen zu verfolgen. 800 Kilometer Flugstrecke, um einen Kopf voll Futter. Und diese Population kommt auf, kommt weiter, nicht? Also die Natur ist schon was Großartiges. Und wenn man das so mitbekommt, so an der Schnittstelle von gerade noch und gerade nicht mehr, nicht? Dann ist das schon etwas ganz Tolles. Das sind also die Schneesturmvögel, die produzieren Mist und diesen Mist kann man datieren. Und das habe ich an dieser Stelle tun können. Da sehen Sie eine Schuttanhäufung, das ist eine Moräne, regelrechte Moräne. Gletscher ist etwas eingesunken, aber minimal. In dem Blockwerk der Moräne sind solche Schneesturmvögelnester gewesen. Das zeigt ein schematisches Querprofil. Da sehen wir Felsgelände, die Schutthalde und die Seitenmoräne mit den Blöcken. Und in den Blöcken da hier habe ich, den Vogelmist datieren können. Und da sehen Sie, M3 ist die Probenbezeichnung. Die hat etwa ein Alter von 1350 nach Christus ergeben. Damals sind hier also noch Vögel, haben da genistet. Diese Brutplätze sind jetzt aufgelassen, wenn nicht benutzt, also fossil sozusagen. Ich habe das in mehrere Abschnitte geteilt. Der untere Teil beginnt um 1300 auf dieser Moräne. Das heißt, die Moräne liegt dort mindestens seit 1350 in dieser Lage und hat sich nicht wesentlich verändert. Der Gletscher ist etwas eingesunken. Und jetzt schauen wir uns ein Überblicksbild an. Da sehen wir noch einmal diese Moräne. Und dann sehen wir, wie von hinten der Gletscher kommt und diese Moräne überschüttet. Das Eis ist jetzt viel höher, als es damals vor 1350 war. Also, das ist einer der Belege, nachweislich der Belege, dass das Eis in der Antarktis gegenwärtig wächst, ansteigt und mehr Eis produziert, als durch Eisberge oder durch Gletscherfluss abfließt. Das ist eine bekannte Tatsache. Auch temperaturmäßig ist es so, dass es in der Antarktis in den Randstationen etwa gleich bleibt, im Zentrum der Antarktis, Südpolstation, kühler wird, gegenwärtig die Temperatur abnimmt. Also ganz im Gegenteil zu dem, was man sonst global immer sagt, ja, es nimmt die Temperatur zu. Und damit zum letzten Bild dieser Ausführungen.
Moment.
Ja, lassen Sie mich vielleicht gerade dieses letzte Bild noch ansprechen. Ich komme gleich zu. Das ist jetzt ein solches Bild, wie sie für die zukünftige Entwicklung vorhergesehen wird, durch diese Modellrechnung, die in die Zukunft weisen. Das wäre die Gegenwart etwa, und so schauen die verschiedenen Modelle, zeigen eine Erwärmung in verschiedenem Ausmaß bis hier etwa 4 Grad höher als gegenwärtig. Und das ist eigentlich der Grund zur Diskussion und zur Sorge, die man hat. Wenn sich das wirklich so verhält, dann muss man sagen, bei 4 Grad Erwärmung, naja, das ist unnatürlich. Das hat es in den letzten 500.000 Jahren sicher nicht gegeben. Aber die Frage ist, wird das wirklich so eintreten? Wie ist die Argumentation, dass das sich in diese Richtung entwickelt? Und das ist, muss ich sagen, umstritten, und zwar heftig umstritten. Und mit jedem neuen Modell gibt es ein neues Ergebnis. Und diese Modellpalette, die da aufgezeichnet ist, vom IGCP selbst herausgegeben, also das ist diese Organisation, die sich mit diesen Klimafragen intensiv beschäftigt, die Berechnungen haben ergeben, die Berechnungen, das ist publiziert, eine Erwärmung zwischen 11 Grad und 1 Grad Erwärmung. Und man hat dann einfach die ganz Unglaubwürdigen herausgestrichen. Die F-Grad da hinauf, das haben wir herausgestrichen, das haben wir auch herausgestrichen. Und hat die belassen als die glaubwürdigsten Modelle für die Zukunft. Ich möchte vor allen Dingen eines hervorheben. Das wird immer verwechselt und wird auch durch die Medien so verbreitet. Und deswegen klingt das so glaubwürdig. Man betrachtet das als Vorhersagen. In Zukunft wird es so sein. Das sind Modellrechnungen, das sind Szenarien, und zwar eine Auswahl von Szenarien und keine Vorhersage. Eine Wettervorhersage ist am vierten Tag schon etwas schwach, nicht wahr? Und am fünften Tag stimmt schon meistens nicht mehr. Das sind Vorhersagen. Die Wetterprognose für die letzten drei Tage, die ist einigermaßen gut, am vierten Tag wird schwach, am fünften Tag funktioniert schon nicht mehr. Alles, was weiter in die Vergangenheit zurückgeht, sind keine Vorhersagen, das sind Szenarien, Rechenbeispiele. Rechnen kann man alles, nicht wahr? Und diese Rechenbeispiele als Wahrheit zu nehmen und zu sagen, so wird sich's entwickeln und in 100 Jahren oder 2100 haben wir 6 Grad Erwärmung, das ist meines Erachtens nicht richtig und nicht, also auch wirklich nicht zulässig, dass man das sagt. Nur ist es gegenwärtig. Und das ist das Problem. Gegenwärtig so. Man ist natürlich der Meinung, die unterstütze ich auch, man muss aufpassen, dass da nicht was Unkontrollierbares passiert. Ganz unabhängig, ob man ans Klima denkt oder nicht, halte ich persönlich Sparmaßnahmen, Einschränkungen, persönliche Einschränkungen im Energieverbrauch zum Beispiel für gerechtfertigt. Und ich persönlich halte mich danach, nicht? Aber man darf nicht auf der anderen Seite hergehen und sagen, in Zukunft werden wir mit 6 Grad Erwärmung überhaupt keine Chance mehr haben oder sonstige Sachen, Katastrophenszenarien erzeugen, wie das erste Bild mit dieser Fratze im Atlantik, nicht wahr, das darstellt. Das halte ich für nicht gerechtfertigt. Ich möchte jetzt mit meinen Ausführungen damit schließen und stehe für Fragen und Diskussionen und Äußerungen zur Verfügung. Sie haben.
Könnten Sie noch einmal zu dem Foto davor hingehen? Also zu dem Tier davor.
Das kann man. Das da?
Ja, genau. Und zwar haben Sie gesagt, man sieht an dem Foto, dass der Gletscher noch wächst. Ich glaube, dass man das an einem Foto allein nicht feststellen kann, ob ein Gletscher noch wächst oder nicht. Also mich würde interessieren, woraus schließen Sie tatsächlich, dass ob der Gletscher noch wächst oder ob er statisch ist oder ob er eben schon angefangen hat, sich wieder zurückzuziehen.
Ja. Diese Moräne, die da hier am Hang liegt, die ist mindestens 1300 nach Christus abgelagert worden, nicht wahr? Und dahinter, also das Eis kommt von da hinten heraus, sieht da hinten nach, und da hier wird, an dieser Stelle wird diese Moräne, die von Eis überlagert, und zwar ist dieser Höhenunterschied ist etwa 30 Meter. 30 Meter ist das mächtig. Nicht? Ja, das kommt von hinten heraus, ganz mächtig das Eis, und überlagert diese Moräne, die zeitlich, wie gesagt, datiert ist. Das heißt, es kommt hier Eis nach, Eisnachschub, der eine ältere Moräne, die tiefer liegt, 30 Meter tiefer liegt, überlagert. Das ist nur so zu erklären, dass da jetzt mehr Eis nachkommt, als das früher der Fall war.
Aber wie würde es aussehen, wenn beispielsweise ein Teil des Gletschers jetzt schon abgeschmolzen wäre? Also dann würde die Moräne ja genau so zu sehen sein.
Ja, wenn, es ist daraus zu schließen, dass seit Ablagerung der Moräne nimmt das Eis wahrscheinlich wieder zu. Ob es dazwischen eine starke Abnahme des Eises gegeben ist, nicht nachweisbar, nimmt zu und überlagert diese tiefere Moräne. Das heißt, es ist jetzt mehr Eis vorhanden als zur Zeit der Ablagerung dieses Moräne.
Ja, aber angenommen, jetzt, also sagen wir, in den letzten Jahren wäre etwas Eis abgeschmolzen. Ja. Könnten Sie das an der Moräne feststellen?
Ja. Wenn da hier, sagen wir jetzt in der letzten Zeit, letzten 100 Jahren das Eis weggegangen wäre, dann würde man an diesen Moränen das erkennen, an der Verfärbung zum Beispiel. Wenn da der Gletscher zurückgeht, dann ist das völlig unverwittert grau. Und diese Blöcke, die sind zum Teil so, ja, so verwittert, so bräunlich verwittert, wie der Fels auch außerhalb. Also da sieht man ganz, da ist ganz eindeutig, dass das frisch vom Eis überdeckt wird. Das ist sicher nicht eine, also da ist keine Unterbrechung drin.
Gut, danke schön.
Bitte. Ja.
Sie dürfen sich aber setzen.
Ja, jetzt schalte ich mal das Licht aus.
So. Ich habe schon wieder was. Ich bin ein neugieriger Mensch.
Ja.
Wir waren bei einer Sektionsfahrt vor ungefähr 20 Jahren in der Adamello-Gruppe.
Ja.
Und wollten auf dem Rifugio Lopa übernachten. Lopia übernachten. Ja. Das liegt 3000 und ein bisschen was. Ja. Die Hütte war geschlossen mitten im Hochsommer und auf der nächsten Hütte wurde uns gesagt, der Permafrost geht auf und die Hütte ist geschlossen. Ja. Wie steht es im Allgemeinen mit dem Permafrost in den Alpen? Man hat ja am Zittelhaus und so weiter auch schon Schwierigkeiten
gehabt. Ja. Ja, das ist richtig. Permafrost ist auch so eine. Permafrost heißt Dauerfrost, nicht? Dauerfrost, wo der Boden dauernd gefroren ist, nur in den obersten Zentimeter oder Meter auftaut jeden Sommer, aber sonst drunter gefroren bleibt. Und das ist eine Erscheinung, die nur ab einer gewissen Höhe möglich ist. Ab 2300 Meter in Schattenlagen, also Nordexposition, gibt es in den Alpen Permafrost, aber nur fleckenhaft verbreitet. Und ab 2800 Meter nimmt man an, mehr oder weniger flächenhaft. Alles, was da über 2000 Meter, 800, 900 Meter ist, ist der Boden dauernd gefroren. Und jetzt hat die Erwärmung, die jetzige, der letzten 30 Jahre, hat dazu geführt, dass in den Höhenlagen, vor allen Dingen Gebiete, die nicht vergletschert waren, also in den Graten und an den eisfreien Flanken, dieser Permafrost verstärkt abschmilzt durch die Erwärmung. Und das hat, führt in einer ganzen Reihe von Fällen zu wirklichen Problemen. Hütten, wie gesagt, werden nicht mehr aufgesperrt, weil die Bauschäden haben, regelrechte Bauschäden, also auseinanderbrechen, kann man ruhig sagen, weil der Untergrund, der Permafrost ausschmilzt und der Untergrund zerfällt, nicht? Das gibt es an solchen Bauwerken, ist das am deutlichsten zu sehen. Aber die Natur selber, in der Natur selber gibt es das auch. Es gibt vermehrt Steinschlag und Bergstürze durch die Erwärmung. Und das ist auch zurückzuführen auf das Ausschmelzen von Permafrost, von diesem Dauerfrostboden. Und das gibt es auf Schritt und Tritt überall, nicht? In den Dauern, ich weiß jetzt, da in Kaunergrad zum Beispiel, in den letzten Jahren ein Berggipfel abgefahren, im Skigebiet vom Stubaital ist auch ein Berggipfel abgefahren, den hat man abfahren lassen und nicht einmal sich sehr darum gekümmert. Die Station, die Seilbahnstation, die auch mit abgefahren ist, sofort wieder neu gebaut, das Jahr drauf, sonst wieder Ski gefahren dort. Nicht? Also das ist dort, wo Geld zur Verfügung steht, ist das überhaupt kein Problem. Schwierig wird das in Gegenden, wo man das erstens nicht so genau registriert und eventuell dann Bergstürze in Gang kommen, die Siedlungsgebiete in tieferen Lagen erreichen, die den Waldgürtel durchschlagen und so weiter. Das kann es geben. Und die Gefahr besteht an manchen Stellen sogar, da sind sie sehr hellhörig, da sind sie unter Beobachtungen, die Bergflanken. Und das kann unter Umständen auch verstärkt werden bei zunehmender weiterer Erwärmung. Aber das ist eine richtige Bemerkung und wichtige Entwicklung. Da kann man
gibt es auch korrelierend zu den Warmzeiten im Mittelalter oder während der Römerzeit auch Aufzeichnungen über die Höhe des Meeres, den Wasserspiegel des Meeres?
Ja, also das ist eine gute Frage. Man müsste in den Warmzeiten einen höheren Meeresspiegel haben, nicht? Nicht? Ich weiß nicht, also ich kann das konkret jetzt nicht beantworten. Dazu habe ich mich mit dieser Frage nicht beschäftigt. Ich weiß auch nicht, ob das kann im Dezimeterbereich gelegen sein, oder ja, mehreren Dezimeterbereich gelegen sein, ob das auch irgendwo fassbar ist. Aber vielleicht Sie
ja, wollten... Es ist schon jeder, sagen, der in Neapel war und die Phrygian Felder gesehen hat, kennt ihr diese Tempel mit den Säulen, wo die marinen Bohrmuscheln da oben sind. Na, das ist aber wieder schwierig, weil da ein vulkanischer Untergrund ist, der auch wegen des Vulkanherdes hinauf und hinunter geht. Ja. Aber in der Römerzeit hat es also gewisse Gegenden gegeben, wo der Meeresspiegel höher war. Man muss also eben vorsichtig sein, was wirklich der Grund war, ob es jetzt der Meeresspiegel ist oder nicht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch in Erinnerung rufen, dass die viel größere Zahl des Zuwachses des Meeresspiegels von der Ausdehnung des Wasserkörpers wegen der Erwärmung kommt und nicht vom Abschmelzen von Eiskörpern wie Grönland ist. Vielmehr ist die Wärmeausdehnung des Wasserkörpers für den Anstieg verantwortlich. Also das ist nur der
Name. Es ist richtig, man kann das sogar in Zahlen angeben. Von der Anstieg des Meeresspiegels der letzten 100 Jahre, das sind etwa 30 Zentimeter. Davon sind drei Viertel durch die Erwärmung des Wassers, durch die Ausdehnung des Wassers wegen der Erwärmung und nur ein Viertel etwa durch die Abschmelzung der Gletscher.
Noch bitte eine Ergänzungsfrage. Es gibt ja auch eine Kontinentaldrift. Ja. Und auf diese Art und Weise ändert sich auch die Höhen der Platten. Macht das einen Einfluss aus?
Das ist in einer anderen Zeitdimension. Das geht so langsam, beziehungsweise das braucht so viel Zeit.
Als Geologe darf ich sagen, das ist sehr langsam. Es wird natürlich die Flugkarte zwischen Wien und New York, sollte teurer werden, aber das geht eben nur bei 1 bis 4 Millimeter pro Jahr. Das ist, wenn man das so durch Millionen Jahre multipliziert, sehr schön, aber die Fluggesellschaft in die Auer kann nicht mehr verlangen. Das ist zu langsam.
Ich würde gerne den historischen Teil von Ihrem Argument nochmal ganz kurz ansprechen. Sie haben ja im Grunde sozusagen zwei Argumente gemacht. Sie haben begonnen eben mit der aktuellen Klimadiskussion und haben mal herausgestellt, dass eben dass eine einfache Korrelation zwischen CO2-Zunahme und Temperaturzunahme nicht haltbar ist. Ja. Und dann haben Sie einen langen Rückblick gemacht in die Geschichte, um zu zeigen, dass eben Klima zyklisch verläuft und dass es durchaus möglich ist oder eben sozusagen eventuell auch naheliegend ist, dass wir eben jetzt in einem neuen Zyklus uns befinden. Ja. Im Grunde könnte man davon jetzt sozusagen ausgehend sich vorstellen, dass Klima im Grunde mit uns nicht viel zu tun hat. Wir erleben Klima, wir sind dem Wandel ausgesetzt. Aber das, was wir machen, alles, was sich gesellschaftlich verändert, was sich technologisch, industriell verändert, im Grunde nicht wirklich sehr viel dazu beiträgt. Aber ganz zum Schluss in Ihrer sozusagen letzten persönlichen Empfehlung haben Sie dann doch darauf hingewiesen, dass wir vielleicht doch etwas dazu beitragen können. Und deshalb wollte ich Sie jetzt einmal ganz gezielt nachfragen, wie Sie jetzt sozusagen unseren eigenen Beitrag oder möglichen Beitrag zur Klimaentwicklung sehen, beziehungsweise ganz sozusagen allgemeiner gesagt, welche Rolle spielen gesellschaftliche, wirtschaftliche, technologische Veränderungen für die Klimaentwicklung?
Ja, das ist die zentrale Frage bei dieser ganzen Diskussion. Wie viel trägt der Mensch bei? Trägt er bei und wenn, dann wie viel? Und das kann ich mit guten Zahlen nicht beantworten. Aber ich habe das für mich abgeschätzt und würde Folgendes sagen. Von dieser ganzen Erwärmung des letzten Jahrhunderts, das ist so etwa 1,5 Grad Celsius, bedeuten, da ist 75% natürlichen Ursprungs, kann man gut, wenn man den Sonnenphysikern folgt, durch die Sonnenaktivitäten erklären und der Rest, 25% vielleicht, der ist unklar, das geben auch die Sonnenphysiker zu, da wissen wir nicht, da haben wir keine Erklärung dafür. Ja, und davon kann natürlich ein Großteil von diesen 25% menschlichen Einfluss zurückzuführen sein. Und ich würde auch in diesem Ausmaß keinen Widerspruch zu den Beobachtungen und Messungen sehen. Also ein Viertel Mensch, drei Viertel Natur. Aber das ist, wie gesagt, ganz schlecht nachweisbar, messbar. Nicht? Und deswegen, weil das so schlecht messbar ist, gibt es auch diese breite Palette der Diskussion. Die einen sagen, ja, der Mensch spielt überhaupt keine Rolle, und die anderen sagen, ja, das hat alles der Mensch gemacht. Und das stimmt beides sicher in den extremen Ausführungen nicht. Wenn man jetzt sagt, ja, was ist dann wirklich, dann kommt man sehr rasch in Schwierigkeiten, das konkret zu belegen. Aber ich würde so sagen, ein Viertel Mensch, drei Viertel Sonne. Bitte. So falsch liegen wir da nicht. Und wenn das plus minus 10% ist, kann sein, nicht? Dann liegen wir aber, glaube ich, immer noch deutlich mehr also natürlicher Entwicklung als menschlicher Einfluss.
Lieber Gernot, ich habe deinen Ausführungen sehr interessiert zugehört und möchte dich Folgendes fragen. Also vor einigen Jahren hat man also nur über das Ozonloch gesprochen, das ja. Auch in dem Plakat da angesprochen war. Jetzt spricht man nur mehr über CO2-Ausstoß und so, was das Klima verändert. Außerdem, was der Anstieg des Meeresspiegels anlangt, ist in einer Nachrichtensprecherin hat da gesprochen, 2010 um einen Meter Anstieg. Sie hat zwar das verwechselt, glaube ich, mit 2100 und sollte das einen Meter betragen. Und das ist eben auch die Frage, was Temperatur, Ausdehnung des Wassers oder Abschmelzen der Polkappen sozusagen ausmacht. Und was würdest du dazu sagen?
Ja, also zuerst zu dem Ozonloch. Ozonloch hat mit Meeresspiegel oder Klima eigentlich nichts zu tun. Und das Ozonloch wurde als Gefährdung angesehen, oder das Verschwinden des Ozons oder Verminderung des Ozons wurde als Gefährdung angesehen, weil das Ozon ja giftig ist. Nicht? Also wenn dieser Ozongehalt zunehmen würde auf der Erde, würde das für alle Lebewesen schädlich sein. Nicht? Mittlerweile hat sich aber festgestellt, das Ozonloch wird genau beobachtet, entwickelt sich ja im Wesentlichen in der Antarktis und das hat sich stabilisiert. Möglicherweise stabilisiert, weil das Gas, das Freon, das also Ozon, im Ozonloch sozusagen eine wesentliche Rolle spielt, diese Freon Beimengung oder Erzeugung hat man eingestellt, international. Ja, und es ist möglich, dass das jetzt schon Wirkung zeigt. Aber wie gesagt, ist das alles ein bisschen ja, mit Unsicherheiten befasst. Nicht? Ja, und das andere war jetzt, was war das?
CO2. Ja, das CO2.
Ja, die Diskussion vom CO2. Meines Erachtens wird diese Diskussion unfair geführt, weil man es einfach jetzt gerade wieder diese neueste Meldung, die du jetzt angesprochen hast, 2010 ist sicher ein Tippfehler, 2100 ist auch wiederum ein Ergebnis, das meines Erachtens ein Schockergebnis sein soll, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sowas reell passiert in dieser kurzen Zeit, eine derartige Annahme. Dass der Meeresspiegel weiterhin ansteigt, das ist bei der zunehmenden Erwärmung zu erwarten. Und es gibt auch entsprechende Kalkulationen, aber der ist in diesem pro Jahr Millimeterbereich und pro Jahr, Jahrhundert im Bereich von 40, 50 Zentimetern. Ne? Und das ist mit allen Verbauungsmaßnahmen und allen Küsten verkraftbar. 50 Zentimeter höherer Meeresspiegel verkraften alle Hafenstädte und die Deiche in Holland und so weiter. Wenn es mehr würde, also deutlich mehr würde, würde das natürlich Schwierigkeiten geben. Nicht? Aber so gesehen würde ich das als eine Panikmache ansehen. und persönlich ja, entsprechend reagieren, einfach sagen, legst die Karten auf den Tisch, nicht? Woher habt ihr denn das? Nicht? Ja.
Ja. Ich habe am Montag auch Ihren Kollegen gehört. Ihr Kollege hat ein ähnliches Diagramm dargestellt, welches Sie zuletzt gezeigt haben. Ja. Das beginnt mit 1950, der Anstieg der Temperatur in unserer Atmosphäre. Und zwar führt er das zurück auf das Verbrennen unserer Fossilen, egal in welcher Art. Und endet in etwa bei 2005 oder so irgendwo. Ja. Sein Resümee aus dem Ganzen war, sofort und gleich darauf reagieren, dass die Geschwindigkeit oder die Zunahme des Temperaturanstieges nicht noch schneller wird, als er eben jetzt von 50 bis jetzt in etwa ist. Wie sehen Sie das jetzt? Sie sagen, es ist wenig Gefahr oder keine Gefahr. Ihr Kollege sagt, es ist unbedingt erforderlich, etwas zu tun. Freiheit der Wissenschaft oder was steckt dahinter?
Zuerst einmal die Feststellung, seit 1950 Erwärmung ist nicht richtig. Seit 1980 Erwärmung.
Schon.
Ja. Von 1950 schon, bis 1980
hat es beginnt jetzt. Natürlich nur die Geschwindigkeit oder die Steilheit der Kurve, wenn wir so mal sagen wollen, ist flacher und sie wird dann ab 1950 steil. Das heißt, die Zunahme.
CO2-Zunahme stimmt.
Ja, passt schon.
Nein, die CO2-Zunahme ist ziemlich stetig, seit 1900 nimmt die stetig zu und zwar linear.
Ja, es war anders dargestellt.
Wenn man einen Overhead da hätte, ich hätte sogar eine Folie da. Ja. Die CO2-Zunahme ist eine lineare Zunahme und die Temperaturentwicklung ist schwankt dauernd. Also kann da nicht ein unmittelbarer Zusammenhang sein.
Und da ist nämlich ein guter Grund, dass es eigentlich linear ist, auch wenn wir jetzt mehr Öl und Gas verbrennen. Es ist nämlich so, dass unter den fossilen Brennstoffen ist ein Unterschied im CO2-Ausstoß. Wenn man Kohle, normale Kohle, da gibt es viele verschiedene, auf 100 nimmt, dann ist die Verbrennung für dieselbe Arbeitsleistung von Erdöl 75 und von Erdgas 50. Also wenn man alle verbrennte Kohle durch Erdgas ersetzt, was eigentlich in den 60er Jahren seit den 60er Jahren erschienen ist, verbrennt man mehr, aber man hält den Zunahme des CO2-Gehaltes eigentlich stetig. Das ist es. Obwohl viel größere Arbeit geleistet wird, aber weil eben Erdgas viel weniger als Kohle ausstoßt, kann das stimmen. Einmal wird es kippen, das ist dann schon klar. Und weil ich das Wort habe, noch eine kleine andere Frage. Was natürlich störend ist an allen diesen schönen Kurven ist, wenn man die Weltbevölkerung in Betracht zieht, dann hat es also vor 12.000 Jahren 1 oder 2 oder 3 Millionen Leute gegeben. In der Römerzeit 300 Millionen, aber jetzt leben auf der Welt 6,3 oder 6,4 Milliarden Leute. So sind also die Auswirkungen, die irgendeine Klimaänderung haben könnte, viel mehr spürbar, auf viel mehr Leuten spürbar. Auch die Wirbelstürme und so. Man sagt, ja, die werden stärker. Ja, was man wirklich sagt, ist, die Zerstörungs der Wertzerstörung ist stärker. Aber das ist eben einfach, weil Leute mehr, in Englisch sagen wir, we have more stuff. Wir haben viele mehr Sachen, die also dann zerstört werden. Das muss man auch ins Kalkül ziehen. Also es ist schon ernst zu nehmen, weil jetzt 6,3 Milliarden und nicht 1 Million Leute leben. Ja.
Das ist vollkommen richtig, aber das ist nicht die Schuld des Klimas. Und genau das ist das Problem. Nicht? Man muss das aufmerksam beobachten und auch Vorkehrungen treffen, wo es irgendwie möglich ist. Ganz sicher, aber nicht ein falsches, also das Klima als den Motor dafür hernehmen. Nicht? Das geht nicht, das stimmt nicht. Und das wird auch nicht funktionieren, wenn man jetzt... Ja, und dann ist natürlich diese wirklich heikle Frage, jetzt sind es 6 Milliarden oder bald sind es 7 Milliarden Menschen auf der Erde und das wird weiterhin zunehmen? so wie es ausschaut.
Wenn das Klima optimal ist.
Und weiterdenkt, dann sagt er, ja, eigentlich ist die Vermehrung der Menschheit schuld, nicht das Klima. Und was ist die weitere Konsequenz? Ja, fürchterlich, nicht? Davon kann ich gar nicht dran denken, was dann passiert. Und ich meine halt, dass in einem solchen Fall, wo es die Menschheit sich weiterhin so vermehrt, dass es eher von Vorteil ist, wenn es wärmer wird. Weil dann allein ein Grad Erwärmung ermöglicht, verbreitet den Getreideanbaugürtel in Kanada um 200 Kilometer nach Norden. Ein Grad Erwärmung geht der Getreidebau in Kanada um 200 Kilometer nach Norden und das würde ausreichen, um den ganzen Hunger der Welt auszuweiten, wenn man es verteilen könnte. Kann man nicht verteilen. Aber insgesamt ist eine Erwärmung für die Ernährung und für die Bevölkerung von Vorteil. Mit wieder einschränken, mit ein paar neuralgischen Gegenden. Da gehört zum Beispiel Bangladesch dazu. Holland, das würde sich wehren können, eine Zeit lang. Aber in Bangladesch ist jetzt schon ein Problem, weil da sinkt das Delta und die Bevölkerung nimmt dort zu und die Leute haben keine Chance, dort wegzugehen. Nicht? Und die Bevölkerung, die vermehrt sich dort auch so in einem Ausmaß, dass man das wirklich als eine Katastrophe sehen muss. Nicht? Dort, wo vor 100 Jahren auf den paar Inseln, schwimmenden Inseln ein paar Fische gewohnt haben, dort sind jetzt ganz große Bevölkerungsdichten entstanden, die bei jedem Sturm unter Wasser stehen. Nicht? Und das wird zunehmen. Da gibt es natürlich jede Menge Probleme. Nicht? Und unter den Verhältnissen, wie die dort, also in Indien, das gehandhabt wird, ist das, ja, von unserer Einstellung zur menschlichen Vorgangsweise etwas befremdend, sagen wir das einmal so.
Also ich glaube, dass es auch in Österreich schon Probleme gibt, jetzt mit den wärmeren Zeiten in Bezug auf Anbauflächen. Also es ist jetzt schon so, dass gewisse Sachen von den Bauern nicht mehr angebaut werden können. Die müssen schon umsteigen auf Produkte, die wärmere Temperaturen und weniger Wasser benötigen. Aber ich habe eine andere Frage noch, und zwar, wir haben vorhin schon über das Ozonloch in der Antarktis gehört, das sich jetzt wieder zu schließen beginnt. Mich würde aber das Ozonloch über Australien interessieren. Und zwar, dort ist ja ein relativ großes, konstantes Ozonloch, und das wirkt sich eigentlich auf die Menschen sehr hautschädigend bereits aus. Also dort kann man nicht mehr kurzärmelig oder so herumlaufen. Die Bekleidung ist mit UV-Schutzfiltern bereits ausgestattet. Und wie schaut es dort mit diesem Ozonloch aus?
Also das Ozonloch der Antarktis ist eine natürliche Erscheinung. Und das gibt es nach wie vor. Das schließt nicht. Das muss man mal dazu sagen.
Ich habe gedacht, das schließt sich.
Nein, das schließt sich nicht. Das ist eine normale, natürliche Erscheinung und entsteht im antarktischen Laufe des Winters. Es hat seine größte Ausdehnung am Ende des Winters. Das ist dort im Oktober. Ne? Ne? Also, das muss man sagen. Okay. Und über das australische Ozonloch weiß ich nichts. Da kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Für mich ist das neu.
Danke.
Bitte.
Ist das meins?
Ja.
Ja?
Ja, das geht mir. Ich habe es ja gut.
Ich habe nur eine Frage. Ja. Weil wir gerade bei der Antarktis sind, da hat es ja gegeben, dass Burgenland oder Vorarlberg solche Eisstücke herausgefallen sind vom ewigen Eis, von der Antarktis. Wie ist das so? Wie kommt das zustande? Also so wie unsere Bundesländer groß.
Ja.
Große Stücke.
Ja, das war das Larsen-Eisschelf. Heißt das? Und das ist ganz im Norden der Antarktis, an der antarktischen Halbinsel. Halbinsel, die am weitesten nach Norden reicht von der Antarktis. Und dort hat sich ein Eisschelf aufgelöst und da sind große Eisgebiete, also Schelfeisgebiete abgebrochen und ins Meer geschwommen. Und das hat zu diesen also sehr aufregenden Meldungen geführt. Und typisch, ich habe gesagt, das antarktische Eis löst sich auf. Es ist ein Eisschelf in der Größe vom Burgenland ungefähr, flächenmäßig, hat sich aufgelöst. Und das deshalb, weil dieses Eisschelf, das weiß man genau, war ganz haarscharf an der Grenze, das gerade noch existiert hat. Es ist 2 Zehntel Grad wärmer geworden und das Eis hat sich aufgelöst. Also es ist wirklich ein ganz natürlicher Prozess. Und zwar auf der antarktischen Halbinsel, die am weitesten nach Norden reicht, in die Westwindzone. Und gar nichts mit antarktischem Klima zu tun hat. Das hat niemand dazu gesagt. Es hat immer geheißen, Antarktis löst sich auf. Jetzt geht's los. Ja. Ja, eine völlig, wirklich eine, würde sagen, eine konkrete Falschmeldung war das. Über die Medien, unsere Medien verbreitet, ne? Oder die Medienorganisationen verbreitet. Und jetzt noch etwas dazu zu sagen, dieses Schelfeis, das da am Wasser schwimmt, das trägt, wenn sich das auflöst, das trägt zum Anstieg des Meeresspiegels nichts bei. Denn das Eis, das schwimmt im Wasser und der größte Teil des Eises ist unter Wasser und oben schaut nur etwa 20% der Eismächtigkeit schaut oben heraus. Und wenn sich das Eis auflöst, dann hat es eigentlich zur Folge, dass weniger Wasser wird. Also der Meeresspiegel sinkt, weil das Eis mehr Wasser verdrängt, als es eigentlich Wasser drinnen ist. Deswegen schwimmt es ja auch. Also das schwimmende Eis, auch die Auflösung des arktischen Ozeans, Eises, würde keine nennenswerten Meeresspiegelerhöhung bewirken. Es kann der ganze Nordpol-Ozean, Meer, kann auftauen. Es wird am Meeresspiegel nichts ändern. Ändern tut sich nur der Meeresspiegel, wenn das Wasser sich erwärmt und wenn das Gebirgseis oder das Eis auf Festland sich auflöst.
Stimmt das, dass die Antarktis so 6.000, 7.000 Meter tief ist? Oder?
4.000 Meter mächtig ist das am dicksten. Etwas über 4.000 Meter mächtig, dick, also dick ist das Eis an der dicksten Stelle in der Antarktis.
Danke.
Ich habe jetzt noch eine Bemerkung, und zwar, ich komme aus der Versicherungswirtschaft. Es wird oft wieder geschrieben, die Versicherungsschäden, die steigen ins Unermessliche wegen des Klimas. Das ist nur sehr teilweise richtig, weil vor 50, 60 Jahren war nur ein Bruchteil der heutigen Gebäude und so weiter versichert. Darum steigt es also überdurchschnittlich.
Ja. Ja, richtig.
Die Buschbrände und so weiter, das sieht man ja überall.
Ja, und auch die Werte, die jetzt betroffen sind, sind größer. Nicht? Das braucht man nur im Gebirge schauen. Nicht? Also, wenn es früher eine Moore, eine Bauernhütte zusammengeschoben hat, dann war das ein Klacks. Die haben entweder mit Nachbarschaftshilfe daneben wieder neu gebaut und nächsten Jahr ist es weitergegangen. Da ist materieller Schaden für die Familie natürlich, aber für die Bevölkerung oder für staatliche Einheit waren das keine Schäden. Wenn jetzt im Gebirge eine Mure, eine, weiß ich, Seilbahnstation und Stromleitung umwirft und einen Lift zerstört, dann ist das ein materieller Schaden, der wesentlich höher ist, obwohl unter Umständen das Ereignis ganz normal oder ganz klein war. Also da verschieben sich diese Dimensionen. Und Sie haben vollkommen recht, die Versicherungen, die Versicherungsbeträge und das, was eingefordert wird von Versicherungen, ist ein Vielfaches größer geworden als vor 50 Jahren noch. Nicht? Aber ja, zum Teil nicht versichert, zum Teil war es also einfach vom Wertmäßig viel weniger wert, das Zeug. Nicht?
Bitte.
Ich habe nur eine Frage zu den Klimaschwankungen. Sie haben vorher gesagt, es hängt mit der Sonne zusammen. Oder hängt es auch mit astronomischen Dingen zusammen, dass die Erde oder die Achse sich irgendwie anders bewegt? Ja. Wie schaut es da aus?
Also da sprechen Sie ein gutes und ein altes und meines Erachtens gut geklärtes Thema an. Diese Klimaveränderungen durch die Änderung der Erdbahnelemente, das ist einfach die Schräge der Erdachse, dann die Ellipsenform der Erdbahn um die Sonne, diese Dinge, das kennt man schon lange, hat man auch ausgerechnet, aber das findet in einem Zeitmaß statt, das uns hier nicht beschäftigt. Das ist die Ursache für Eiszeiten und Nicht-Eiszeiten. 100.000 Jahre Nicht-Eiszeit, Eiszeit ungefähr und 10.000 Jahre Nicht-Eiszeit oder Zwischeneiszeit. Da haben diese Erdbahnelement-Dinge einen großen Einfluss, aber nicht in kürzeren Zeiträumen, die wir betrachten. Also das ist eine andere Liga.
Hier ist noch eine Frage.
Ja, Ihre Erklärung über das Eis, das dann ins Wasser fällt, das kann ich nicht erfolgen. Denn was Sie beschreiben, ist ein Eis, das sich zum Beispiel im Wasser gebildet hat und dann wieder schmilzt. Also da erfolgt keine Spiegelerhöhung. Wenn aber ein Eis vom Festland hineinfällt ins Wasser, dann ist die Wasserverdrängung da. Aber man merkt es im Grunde nicht. Zuerst schaut ein Stückchen heraus vom Eis, aber alles andere ist Eis vom Festland und verdrängt Wasser, das vorhanden ist. Also es wird der Spiegel ansteigen, wenn Eis vom Festland ins Wasser kommt.
Ja, da haben wir uns vielleicht missverstanden. Ich habe vom Meereis gesprochen. Also Eis, das zugefrorenes Meereis, wenn das aufschmilzt, dann wird nichts passieren. Wenn Eis vom Land ins Wasser fällt und dort auftaucht, dann steigt der Meeresspiegel. Da haben wir uns vielleicht falsch verstanden, nicht?
Darf ich noch was sagen? Bitte, eine Verbesserung wäre schon gut, wenn man, was vor ein paar Jahren die Kinder als Spielzeug gehabt haben, also einen Laserzeiger hätte, um das, was projiziert wird, besser erklären zu können. Das ist ein Spielzeug, aber da fehlt's. Weil die Schrift ist dann auch nicht mehr zum Lesen, die wird schon unscharf. Und dann muss man also zusätzlich immer noch überlegen, was meint der jetzt? Das dort oder das? Ja, also es wäre besser, man hätte so ein Spielzeug, so groß ist es.
Das ist richtig, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Ich habe sogar so ein Spielzeug. Aber ich war eher eingestellt, dass ich vorne stehe und nicht da sitze. Und das ist der Grund, das ist ein Fehler gewesen. Und ich gestehe den zu. Danke für die Anregung, ich werde mich versuchen zu bessern.
Bitte. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die vorhergehende Frage. Und ja. Zwar, Sie haben gesagt, Ihrer Ansicht nach lässt sich die Erderwärmung zurückführen, 75% auf Naturereignisse. Und Sie haben kurz gesagt, auf Sonnenaktivitäten. Ja. Gibt es da andere auch noch für diese kurzzeitigen Unterschiede bei der Erderwärmung?
Bei der Erderwärmung ist mir kein kurzzeitiger bekannt. Bei der Abkühlung wären es etwa die Vulkane. Die Vulkanausbrüche, die hoch hinaufgehen und dann eine Trübung der Atmosphäre folgen, die führen zu einer Abkühlung. Das ist aber schon lange bekannt und immer wieder nachgewiesen. Der Pinatubo war der letzte große, der in unsere Zeit hereinfällt und eine Abkühlung, 2 Jahre Abkühlung bewirkt hat, nicht? 93, 94 so etwa, nicht? Ja, der Vulkan, der Mount Helens da in Washington, ja, der liegt zu weit im Norden. Da hat sich diese, also nicht in dieser Stärke ausgewirkt im südlicheren Bereich. Also am wirkungsvollsten sind die Vulkanausbrüche im ganz niedrigen Breiten, der Krakatau zum Beispiel, in Indonesien. Die haben hinaufgepustet und die sind dann gleich über die ganze Nordhalbkugel oder weltweit eigentlich vertrieben worden. Oder Tambora. Den Tambora-Ausbruch, den hat man in der Antarktis im Eis ganz gut feststellen können. Da hat man wirklich die Aschepartikel vom Tambora-Ausbruch gefunden und nachweisen können. Kann man sogar die Eiskerne dann auch datieren nach den Vulkanausbrüchen. Aber das funktioniert nur, wenn die Vulkanausbrüche in niederen Breiten, also in tropischen, subtropischen Breiten und ganz hoch hinaufgehen. Und die Vulkanausbrüche in hohen Breiten, wie der Mount Helens, die wirken sich nicht weltweit aus.
Bitte.
Also erst einmal danke für die Aufklärung in dieser Welt voll Panik und es gibt so viele heiße Diskussionen mit Leuten, die sich eigentlich nicht auskennen. Meine Frage ist, haben Sie eine Erklärung für die Änderung vom mittelalterlichen Klimaoptimum, dass es da erst so heiß war oder warm und dann, dass es heute so kalt ist? Was ist der Grund dafür? Liegt es in der natürlichen Sinuskurve drinnen, die was Sie da aufgezeichnet haben?
Ich kann jetzt ganz konkret auf Jahreszahl festgelegt das nicht beantworten. Da muss ich schauen, ob es sowas überhaupt gibt in der Literatur. Das weiß ich nicht. Aber insgesamt passen diese Phasen, die römerzeitliche und die mittelalterliche Warmphase, in diese Schwankungen der Sonnenenergieschwankungen, die man rekonstruiert hat, hinein. Ob das jetzt haarscharf vor allen Dingen mit der Abkühlung zusammenfällt, das kann ich jetzt nicht sagen, da müsste ich nachschauen. Aber die Warmphasen passen zu diesen Dingen dazu. So wird das auch argumentiert. Es wird von den Sonnenphysikern das argumentiert. Wobei bei der Sonne man nicht nur auf die Sonnenflecken schauen soll, sondern auch auf die Strahlung, die von der Sonne ausgeht, die sich dann in der hohen Atmosphäre bei uns bemerkbar macht und entsprechende Reaktionen hat, also zur Erwärmung führen kann. Da sind mehrere Faktoren, die von der Sonne ausgehen, mehrere Faktoren mit beteiligt. Aber jetzt die konkrete Frage, warum es jetzt kühler geworden ist, kann ich jetzt Ihnen ad hoc jetzt nicht beantworten. Da muss ich nachschauen. Aber tun Sie das übers Internet? Geht auch?
Ich habe es schon getan.
Ach so. Null? Ja, dann weiß man es nicht. Wenn das Internet nicht weiß, wenn der Google nicht weiß, dann weiß man es einfach nicht.
So, bitte, da haben wir noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage zur kürzeren Zeit. Und zwar hat es vorhin auch geheißen, also ein stärkerer Anstieg seit den 80er Jahren. Und wir hatten ja Mitte der 80er Jahre Tschernobyl. Jetzt ist meine Frage, hat sich das auch ausgewirkt? Denn man hat in der Zwischenzeit auch festgestellt, auf radioaktiv verseuchten festen Körpern hält sich kein Schnee. Das heißt, wirkt sich das auch auf die Klimaerwärmung irgendwie aus?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob diese radioaktive Verseuchung, kann man ja ruhig sagen, auf die Klimaentwicklung einen Einfluss hat. Kann ich nicht beantworten. Okay. Wenn, dann kann ich spekulieren, aber da ist Ihnen nicht geholfen damit.
Danke.
Ja, ich möchte noch mal nachhaken bezüglich des Anstiegs des CO2s in der Atmosphäre. Ich habe auch den Vortrag von Ihrem Kollegen, dem Professor Pfister, am Montag gehört und er hat ganz eindeutig also ein Diagramm präsentiert, das einen nichtlinearen Anstieg gezeigt hat, also in den letzten 20, 30 Jahren ist er so steil nach oben gegangen, vorher lange flach. Also das widerspricht eigentlich Ihren Ausführungen.
Ich kenne das nicht. Ich kenne nur diese CO2-Anstiegskurven, die plus minus linear heraufgeben. Ich kenne diesen Knick nicht. Kenne ich nicht. Also ich weiß es nicht, wo das her ist. Wo das steht.
Sozusagen mit falschen
Messdaten schon
unterwegs.
Das weiß ich nicht. Nein, ich will niemanden eines falschen Messung verdächtigen, aber ich persönlich kenne das nicht. Ich hab die neueste Literatur, die habe ich sogar mit, einen linearen Anstieg dieses CO2-Gehaltes seit dem das ganze 20. Jahrhundert zeigt, mit ganz kurz kleinen Unterbrechungen, wobei man sagt, dass Messgenauigkeiten eine Rolle spielen, aber da will ich mich gar nicht einmischen. Und ich habe da auch keine also persönliche Erfahrung damit. Ich kann da nur die Literatur nehmen, die mir zur Verfügung steht, und aus dieser Literatur kenne ich diesen Knick da, diese Erwähnung nicht. Aber ich kann mich informieren, ich kann den Pfister morgen anrufen, nicht? Am Montag.
So, ja. Bitte, Sie kommen jetzt dran.
Es gibt immer wieder Spekulationen, es könnte sich der Golfstrom bei weiterer Erwärmung umdrehen. Ist da eine Realität dahinter oder ist das wirklich nur Spekulation?
Ja, es gibt diese Spekulationen. Ich weiß nicht, wie gut abgesichert die sind. Aber das sind jetzt Themenbereiche, da kann ich wirklich guten Gewissen nichts dazu sagen, weil ich das selber nie betrieben habe und auch von der Physik her nicht nachvollziehen kann. Ich kann das nicht weil es nicht geht, sondern weil ich es nicht kann. Ja, also ich muss sagen, da muss ich passen. Nicht? Und es ist besser, ich passe, als ich gebe da eine nebulose Auskunft, die dann falsch interpretiert werden kann.
Nicht? Aber bis jetzt hat er sich noch nicht umgedreht, auch in den früheren Warmzeiten nicht.
Er hat sich nicht umgedreht. Nicht? Er hat auch in den früheren Warmzeiten, er hat sich auch in den Kaltzeiten nicht umgedreht, nicht? Der Golfstrom. Nicht? Also es wäre das ein ganz außergewöhnliche Entwicklung und ich weiß es nicht, wie gut das physikalisch belegt ist, dass sowas überhaupt geht. Das kann ich nicht sagen.
Bitte.
Ja.
Ich möchte eigentlich nur eine kurze Bemerkung zu der Kurve oder dem Knick machen. Ich war zwar am Montag nicht da, aber ich habe gehört, die Daten sind übers ganze Jahr gerechnet worden und Ihre Daten sind nur Sommerdaten. Vielleicht ist das der Unterschied von der Temperatur.
Nein, das, was ich von den Gletschern erzählt habe, das sind so Sommerdaten. Und der Wald sind auch Sommerdaten. Das, was wir jetzt diskutiert haben, das ist schon der globale Jahresentwicklung. Es ist so, es wäre oft gefragt, mit den Gletschern kriegt man nur Sommerinformationen, nicht? Wie ist das, wenn man das ganze Jahr dazu nimmt? Die Winter haben sich vielleicht anders verhalten als die Sommerhalbjahre. Das habe ich schon überprüft. Und es ist so, dass eine sehr hohe Korrelation, Ähnlichkeit besteht zwischen Sommer- und Winterdaten. Also wenn es im Sommer wärmer wird, wird es auch im Winter wärmer und umgekehrt.
Also eigentlich ist es bei uns so, wenn wir heiße Sommer haben, haben wir meistens auch kalte Winter. Also
das na, warme na. Winter.
Also eher die sehr heißen Sommer.
Na, also ich würde sagen, wenn so eine Entwicklung in Gang kommt, eine Erwärmung, dann ist sowohl Winter warm als auch Sommer warm und umgekehrt. Wenn es kalt wird, ist auch der Sommer vor allen Dingen kürzer und das macht sich in den Daten als Abkühlung bemerkbar. Nicht?
Danke.
Bitte sehr.
Eine Frage, oder? Diese Erhöhung von CO2, von der wir sprechen, das ist von 0,03% auf 0,06%.
Ja.
Kann das wirklich so eine Auswirkung haben? Ich persönlich kenne kein einziges Laborexperiment seit dem Svante Achenius, der diese Theorie aufgestellt hat, die das zeigen könnte. Das, was da sieht, diese Kurven, die da berechnet werden, das sind Computerberechnungen.
Richtig.
Mit welchen Annahmen gehen die da rein? Wird zum Beispiel berücksichtigt, dass Pflanzen mehr werden, mehr CO2 verbrauchen, dass das wieder rückgeführt wird? Soweit ich weiß, werden da die Meere und die Landmassen zueinander in Relation gesetzt und wie viel CO2 vom Meer absorbiert wird. Aber was ist mit der ganzen Biomasse, die da ist? Geht das da rein?
Ja.
Und eine andere Frage ist, da gibt es Laborexperimente. Ich habe lange gesucht nach irgendeinem Experiment und keins gefunden.
Sie sprechen da eine ganze Menge von Problemen an, die alle realistisch sind. alle realistisch und von den Kritikern anderer auch angeführt werden. Und gesagt, es wird nicht berücksichtigt bei diesen Modellrechnungen, dass die Biomasse zum Beispiel auch reagiert darauf. Also eine ganze Reihe von Faktoren sind ausgeschlossen aus den Modellrechnungen, die für die Zukunft diese Erwärmung zeigen. Nicht? Und das ist ja der Grund der Kritik. Diese Kritik ist wirklich berechtigt. Manche dieser Faktoren, zum Beispiel der Einfluss der Wolkendecke, ist die große Unsicherheit bei der ganzen Diskussion. Was haben die Wolken für Einfluss auf die Temperatur? Abkühlend oder wärmend? Erwärmend. Ja, niemand weiß es. Niemand weiß es. Und in Modellen wird das ausgeschlossen. Oder parametrisiert und gesagt, ja, da Wolken und da tun wir irgendwann eine Nummer dazu. Nicht? Aber dann gibt es die Meinung, ja, die niederen Wolken, die führen zu einer Erwärmung, die hohen Wolken zu einer Abkühlung. Und niemand kann sagen, was passiert jetzt, wo wird mehr? Werden die hohen Wolken mehr oder werden die niederen Wolken mehr oder so etwas? Das ist ein ganz großes Dilemma all dieser Klimamodelle, dass man die Wolken nicht weiß, was die tun, sondern dass man die parametrisieren muss und damit schon eine Fehlerursache drinnen haben kann, die also die ganze Rechnerei umsonst machen. Ein Thema, nicht? Und die Biomasse ist dasselbe Problem, genau das Sie anführen. Und da sind eine ganze Reihe solche Dinge, die nicht berücksichtigt sind oder ungenügend bekannt sind. Und deswegen ist auch meine Meinung, man sollte bei diesen Prognosen oder sind keine Prognosen, den Szenarien für die Zukunft sehr vorsichtig sein, ob man das eins zu eins übernehmen kann, was da behauptet wird.
Ganz kurz. Ja. Der Wasserdampf ist das am meisten verbreiteste Grünhausgas. Das
richtig.
Wissen wir.
Ja, und das Wichtigste.
Und CO2 ist nicht das am meisten potente. Das Methan zum Beispiel ist 7-mal mehr wirksam auf Erwärmung oder auf das Einfangen der reflektierten Wärme. Und wenn man aber jetzt sich den Rückkopplungsprozess vorstellt, dass durch das Erwärmen der Permafrost in Russland abschmilzt, da ist aber sehr viel sehr seichtes Methan darunter eingeschlossen, dann kann einem schon sehr zum Bange werden, weil dann das Methan 7-mal mehr auf das Klima sich auswirken könnte. Wissen wir auch wieder nicht genau, wie es geht, aber da ist ein Rückkopplungsprozess. So, man ist aufs CO2 fixiert, aber das Methan, dann, ich weiß von russischen Ölfeldern, wo einfach Gas, Methan, Erdgas abgeblasen wurde. Nicht einmal angezündet und abgefackelt und damit in CO2 umgewandelt, sondern es ist einfach in die Luft gegangen. Auch in Aserbaidschan und letzten, wo ich gearbeitet habe. Das hat sich jetzt natürlich geändert, glücklicherweise. Aber man muss das Methan sehr im Auge behalten.
Richtig. Bitte. Der Herr noch?
Ich wollte im Wesentlichen dasselbe sagen, und zwar meines Wissens ist der Wasserdampf das wirksamste Klimagas, das es gibt. Ja. Und das kommt in den ganzen Diskussionen nahezu null vor.
Ja.
Und entsprechend danach muss man annehmen, dass die ganzen Prognosen und was da alles, was einem da präsentiert wird, dass das nicht stimmt. Ja. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man da Panik und Angst erzeugt, weil man dann besser Geschäfte machen kann, praktisch mit heißer Luft.
Ja.
Okay. Die letzte Frage bitte jetzt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke.
Ich möchte bitte noch was sagen, und zwar voriges Jahr war ich in einem Gaskraftwerk und dort hat mir der Direktor oder besser gesagt unserer Gruppe erklärt, dass das Erdgas beim Austritt jede Menge CO2 auch dabei freimacht, in die Atmosphäre geht. Und wir kriegen das Erdgas her und das ist so gut, weil da so wenig CO2 drin ist.
Ich kann dazu nichts sagen. Weder mit
das ist allgemein unbekannt. Ja. Aber ich habe es dem Mann glauben müssen, weil er ist der Direktor von dem Gaskraftwerk.
Ja.
Nein, das ist sicher falsch. Das können Sie auf Google und überall in der Welt nachlesen. Kohle 100, ungefähr Öl 75, Erdgas 50. Natürlich für ihn, der nur aufs Erdgas schaut in seiner Fabrik, ist doch viel CO2 herausgekommen. Aber es ist wirklich nur die Hälfte der Kohle.
Danke. So. Und eines lasst mir bitte noch sagen. Der Ötzi ist also nicht ins Eis hinaufgestiegen. Der ist da oben herumgerannt, weil da ist ein Baum gewachsen.
Da haben Sie sicher recht.
Das ist die Folge Ihres Vortrages, die ich daraus den Schluss ziehe.
Jetzt sind wir wieder bei Glaubensfragen.
Gut.
Danke.
Herr Batzelt, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war unglaublich spannend und sehr aufschlussreich. Und wir gehen, glaube ich, heute etwas ruhiger nach Hause. Wir können das Klima nicht vorhersagen. Es gibt einfach zu viele Faktoren, die jederzeit aufscheinen können und das Klima in eine andere Richtung drehen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja.
Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, ein Tipp vielleicht zum Thema heute noch. Ich habe gehört, dass heute im Nachtjournal, im Salzburger Nachtjournal, zum Thema klimagerechte Das ist jetzt, ja, um 22 Uhr ist es jetzt. 21 Uhr. Okay. Ich dachte, es wäre schon. Dann ist es schon zu spät. Okay. Aber ich möchte Sie noch hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen hier im Kepler Salon. Morgen ist eine Gastveranstaltung zum Thema des Dichters Wort zum ex-jugoslawischen Krieg. Beginnt aber morgen um 18 Uhr, wenn das jemand interessiert. Salon der schlauen Füchse ist am Samstag zum Thema, wie Frösche sich unterhalten, warum manche Quaxis quaken und andere nicht. Das kommt für uns alle nicht in Frage, das gibt es für 7- bis 12-Jährige. Aber der Montag ist der nächste Kepler-Salon hier im Haus wieder um 19.30 Uhr mit dem Thema »Sag mir, wo die Frauen sind«. Etwas verspätet zum Frauentag, aber dennoch Geschlechterverhältnisse an den Universitäten und in der Wissenschaft. Die Vortragende ist Petra Unger und der Gastgeber ist Peter Becker. Kommen Sie, ich glaube, das wird auch wieder eine spannende Sache und auch die Männer sind erwünscht am Sonntag, nicht nur Frauen. Danke. Ich möchte noch etwas hinweisen. Das Gasthof Keinzel hat bis 23 Uhr warme Küche. Es ist eine gute Küche, Hausmannskost. Wir gehen nachher noch auf alle Fälle hin. Sie haben aber jetzt noch bis 10 Uhr Zeit, miteinander zu diskutieren. Ich glaube, es sind noch einige da, die sich vielleicht im kleinen Kreis noch unterhalten wollen. Ich glaube, auch Sie haben nichts dagegen, wenn der eine oder andere jetzt noch kommt und Fragen stellt.
Ich darf jetzt noch ganz Schluss, bevor die alle weggehen, mich bedanken für diesen schönen Abend und für das aufmerksame Zuhören und die wirklich lebendige Diskussion. Das war super. Danke.